Nein gesagt, italienische Militär internierte in Hamburg 1943 bis 1945. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind Lucy und Jonas und das ist die letzte Folge, die dieser Podcast hat. Wir haben in den vergangenen 9 Folgen über ganz verschiedene Orte in Hamburg gesprochen, die mit der Geschichte der italienischen Militärinternierten in Hamburg in Verbindung stehen. Das war zum Beispiel in der 3. Folge das Lagerhaus G am Dessauer Ufer, eine Folge, die Lucy und ich auch zusammen gemacht haben. Die Schilleroper in St. Pauli als zwei Orte, die Lagerstandorte gewesen sind, in denen Militärinternierte auch untergebracht gewesen sind. Genau, das Dessauer Ufer, die Schilleroper sind auch zwei Orte, an denen es heute Auseinandersetzungen gibt über die Frage, wie soll es da eigentlich weitergehen mit den Orten, inwiefern soll ein Gedenken an Militärinternierte, aber auch an andere Gruppen von Zwangsarbeiterinnen dort stattfinden. Ein weiterer Aspekt des Podcasts war auch, dass wir uns mit einem Ort beschäftigt haben in Hamburg, der den Toten gewidmet ist, nämlich dem Hamburger Friedhof Öhendorf, dem zentral Italienerinnen und Italiener aus dem gesamten norddeutschen Raum nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg bestattet worden sind. Das ist der heutige italienische Ehrenfriedhof, den man auch besuchen kann.
Ja, hallo auch von mir. Ja, Jonas, du hast ja gerade den Friedhof in Öhendorf erwähnt. Das war ja auch der Ort, der gleich in der ersten Folge unseres Podcasts aufgetaucht ist. Heute in der letzten Folge, wollen wir einmal so ein bisschen so einen kleinen Rückblick geben. Du hast es ja auch gerade schon gemacht. Wir haben uns aber auch überlegt, dass wir nochmal einen neuen Ort vorstellen wollen, um auch nochmal eine weitere Perspektive mit in diesem Podcast zu bringen und da vielleicht auch nochmal über Themen und Fragen zu sprechen, die uns während des Podcasts begleitet haben. Und dafür haben wir mit Andreas Eresmann gesprochen. Andreas Eresmann ist der Leiter der Gedenkstätte Lager St. Bostel, die Gedenkstätte an dem Ort des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag 10b St. Bostel. Genau, das ist ein Ort, der auch schon in einigen Folgen aufgetaucht ist, unter anderem ja auch in der Folge zum Dessauer Ufer, die Jonas eben schon erwähnt hat und eng verknüpft ist mit der Geschichte der IMI in Hamburg. Im Gespräch mit Andreas Eresmann haben wir darüber gesprochen, was war das für ein Ort, das Kriegsgefangenenlager, welchen Bedingungen waren die IMI dort unterworfen, aber auch, wie sind die IMI dort repräsentiert, tauchen sie in der Ausstellung auf, wie wird sozusagen an die IMI dort erinnert. Und man muss dazu sagen, wir haben das tatsächlich auch bei Andreas Eresmann zu Hause aufnehmen können, deswegen hört man im Hintergrund auch manchmal so ein bisschen die Stühle, die knarzen, nur dass ihr euch nicht wundert. Genau, und ich würde sagen,
wir springen in das Gespräch hinein.
Okay, ja, unser Ziel sozusagen in der letzten Folge ist ja nicht nur einen Rückblick zu geben und was bis jetzt sozusagen weiteres an diesen Orten vielleicht sich entwickelt hat, sondern wir wollen auch nochmal eine neue Perspektive mit in den Podcast holen. Und dafür haben wir uns mit Andreas Eresmann getroffen. Andreas Eresmann ist der Leiter der Gedenkstätte Lager St. Bostel. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, würdest du vielleicht einmal beschreiben, Gedenkstätte Lager St. Bostel, Stalag 10b, was ist das für ein Ort und wer bist du eigentlich?
Ich bin Andreas Eresmann, der Leiter der Gedenkstätte, das habe ich dir schon gesagt, Lucy. Ich bin jetzt seit 2007 in St. Bostel, habe dort zunächst die Gedenkstätte aufgebaut, an einem Standort des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers, wo es bis dato nichts gab, außer einem bundesweit einmaligen historischen Gebäudebestand. Wir haben dann im Laufe der Zeit die Gedenkstätte aufgebaut. Mittlerweile ist es eine recht große, ansehnliche Gedenkstätte im nördlichen Niedersachsen, in der Nähe von Bremerförde, von hier etwa 100 Kilometer entfernt, also von hier Hamburg etwa 100 Kilometer entfernt. Das ist eine Gedenkstätte am Standort eines ehemaligen Kriegsgefangenenlagers, Stalag 10b. So wird es auch genannt in der Kurzform, Kriegsgefangenenmannschaftsstammlager 10b. Das heißt, in der Mitte des Wehrkreises 10 gelegen. Es konnten von dort Arbeitskräfte in alle Regionen geschickt werden. Alle Regionen heißt Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und das nördliche Niedersachsen. Eben auch hier nach Hamburg sind relativ viele Arbeitskräfte geschickt worden in einer Anfangszeit. Das Ganze ist schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges als Kriegsgefangenenlager eingerichtet worden, als Mannschaftsstammlager für Mannschaftsdienstgrade. Und es gab einen Lagerteil, wo Offiziersdienstgrade untergebracht waren. Es sind dann im Laufe der Kriegsentwicklung aus allen Nationen dort Kriegsgefangene hingebracht worden, die eigentlich relativ schnell in Arbeit gebracht wurden. Das heißt, die Belegung ist immer mal wieder überfüllt gewesen. In dem Standort St. Bostel waren teilweise bis zu 40.000, 50.000 Kriegsgefangene gefangen, die dann aber schnell in Arbeit gebracht wurden Und dann waren auch eine Zeit lang mal wieder nur 5.000 da, dann kamen große Transporte, dann ist wieder geleert worden. Also es war im Grunde so ein Arbeitsverteilungslager, wie gesagt, auch nach Hamburg, bis hin zu einem 2.000-köpfigen Kommando im Hamburger Hafen, wo heute die Auswandererhallen stehen, beziehungsweise in den historischen Auswandererhallen waren die untergebracht. Aber es sind eben auch, das ist ja das Thema, weswegen wir zusammensitzen, eben auch viele italienische Militärinternierte, ich komme nachher nochmal drauf sicherlich, im Ausland Boston nach Hamburg gebracht worden, sei es an den Standort Schilleroper, sei es an den Standort Dessauer Ufer, also an verschiedene Bereiche sind die geschickt worden. Das Ganze, wie gesagt, entsprechend der Genfer Konvention zunächst eingerichtet, ist also in Anführungsstrichen ein normales Kriegsgefangenenlager, wenn man überhaupt von einem NS-Lager von normal sprechen kann. Aber es galten die Genfer Konventionen, es wurde systematisch dagegen verstoßen, aber sie galten formal. Und das änderte sich dann mit Ankunft der sowjetischen Kriegsgefangenen. Bis dato, Oktober 1941, war St. Bostel nicht als sowjetisches Kriegsgefangenenlager bzw. als sogenanntes Russenlager vorgesehen. Das waren andere. Nachdem die überfüllt waren, sind dann auch nach St. Bostel Kriegsgefangene gekommen, sowjetische Kriegsgefangene. Und das änderte sich das Klima grundlegend. Also einerseits natürlich für die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in der NS-Diktion als Untermenschen bezeichnet wurden und denen keine Rechte zugestanden wurden, aber in der Folge auch für viele andere Nationen haben sich die Verhältnisse verschlechtert, radikalisiert. Die sowjetischen Kriegsgefangenen sind auch die größte Opfergruppe in St. Bostel. Das sind uns bekannt, etwa 5.700 sowjetische Kriegsgefangene, namentlich bekannt, die dort verstorben sind und auf dem Lagerfriedhof bestattet sind. Wir gehen davon aus, dass es deutlich mehr sind. Und dazu kommen noch etwa 10.000, die in den Arbeitskommandos verstorben sind. Das ist so die Range, sag ich mal. Es gibt noch eine weitere wichtige Zäsur in der Lagerhistoriografie. Das ist die Ankunft von KZ-Häftlingen in St. Bostel. Kurz vor Kriegsende ist in St. Bostel ein Auffanglager für Todesmärsche eingerichtet worden. Das heißt, sind etwa 9.500 KZ-Häftlinge nach St. Bostel gebracht worden, die dort unter katastrophalen Bedingungen untergebracht wurden. Und in kurzer Zeit sind von diesen 9.500, also auf dem Weg nach St. Bostel, in St. Bostel und kurz nach der Befreiung, etwa 3.000 Menschen gestorben. Also eine unglaublich hohe Zahl, die in kurzer Zeit verstorben sind. Bei der Befreiung hat die britische Armee das Ganze auch als kleines Belsen, als Minor Belsen bezeichnet, in Anlehnung an die Befreiung von Bergen-Belsen. Das war die einzige Bezugsgröße, die sie hatten, weil es genauso infernalisch war mit herumliegenden Leichnamen, umherirrenden Menschen. Also es muss katastrophal gewesen sein, laut den Berichten, die wir haben. Das vielleicht als ganz, ganz grober Parfumskritt durch die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers. Man könnte jetzt noch viel anschließen über die Nachkriegsgeschichte. Das ist vielleicht das Thema eines anderen Podcastes. Aber das ist zumindest das Kriegsgefangenenlager. Und das andere ist sicherlich die Ankunft der italienischen Militärinternierten, die in dem Sinn jetzt keinen Einschnitt in der Historiografie darstellen, aber natürlich noch trotzdem ein wichtiger Punkt in der Geschichte ist, sag ich mal, des Kriegsgefangenenlagers. Das war im Grunde nach der Kapitulation und von Mussolini und der Badoglio-Regierung und der Gefangennahme der italienischen Militärinternierten sind auch etwa 67.000 italienische Militärinternierte in St. Bostel und vor allen Dingen im Zweiglager Wietzendorf, das ehemalige Stalag 10b, 10d, Entschuldigung, ein Stück weit abgelegen, sind dort registriert worden. Also der weitaus größte Teil, die Mannschaftsdienst gerade vor allen Dingen in Wietzendorf registriert worden, die Offiziere in St. Bostel registriert worden. Das ist schon eine recht große Haftgruppe, die drittgrößte, die es in St. Bostel gab, mit 67.500. Und das Schicksal der italienischen Militärinternierten ist schon recht unterbelichtet, sage ich mal, lange, lange Zeit gewesen. Jetzt in unserer neuen Dauerausstellung seit 2013 nicht, aber bis dato war das so. Und das ist eigentlich recht ungewöhnlich, denn letztendlich ist es die zweitgrößte Opfergruppe, sage ich mal. Natürlich mit einem sehr deutlichen Abstand zu den sowjetischen Kriegsgefangenen sind in St. Bostel 173 italienische Militärinternierte verstorben, die dann auf dem Lagerfriedhof bestattet wurden. Später nach Öhendorf umgebettet worden auf den zentralen Ehrenfriedhof der Italiener und in Wietzendorf nochmal etwa 30, die dort verstorben sind. Von daher ist es schon eigentlich erstaunlich, dass diese Gefangenengruppe so wenig beleuchtet ist. Da gibt es auch Gründe für, da werden wir sicherlich noch im weiteren Verlauf drüber sprechen. Vielleicht reicht das erstmal als erster Überblick über die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers und der Emis.
Ja, vielen Dank. Und es sind jetzt auch schon einige Orte aufgetaucht in deinem Bericht sozusagen, die ja auch in dem Podcast schon aufgetaucht sind. Also über das Dessauer Ufer als ein Ort, wo auch italienische Militärinternierte waren, hatten wir in Folge 3 einmal gesprochen. St. Bostel wurde da auch schon mal kurz erwähnt. Genau. Du hast jetzt gesagt, das war sagen die zweitgrößte Gruppe von Gefangenen.
Die drittgrößte Opfergruppe.
In St. Bostel. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, was dann die Bedingungen waren? Oder gab es spezifische Bedingungen, denen italienische Militärinternierte in St. Bostel unterworfen waren?
Ja, das ist ein bisschen komplex. Möglicherweise habt ihr auch schon in meinem Podcast drüber gesprochen. Aber letztendlich gab es ja immer noch mit Mussolini und mit der Sozialrepublik oder Republik von Salo, gab es ja immer noch ein Grumpf-Italien, was von Mussolini beherrscht wurde, was immer noch ein Achsenpartner, ein Bündnispartner vom Dritten Reich war. Dementsprechend, und auf der anderen Seite gab es dann den befreiten Teil von Italien. Dementsprechend sind die italienischen Soldaten nach der Kapitulation letztendlich erstmal gefangen genommen worden, entwaffnet worden, gefangen genommen worden, hatten auch zunächst den Status des Kriegsgefangenen und ja erst nach kurzer Zeit ist dieser Status des italienischen oder des Militärinternierten eingeführt worden, den es völkerrechtlich gar nicht gibt. Die Kriegsgefangenen sind dann Bostel oder andersrum. Formal sollten sie besser behandelt werden. Das gibt dann eine eindeutige Aussage von Hitler, dass sie eben besser behandelt werden sollten. Das ist auch manchmal so ein bisschen verwirrend. Der Status des Militärinternierten ist nicht geschaffen worden, um jetzt irgendwie das Völkerrecht auszuhebeln, sondern ist im Grunde geschaffen worden, um eben Mussolini nicht zu brüskieren und da dann vielleicht doch das Völkerrecht auszuheben. Und damit die leichter in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden können. Wobei, was interessant ist, dass schon in den ersten Befehlen, sage ich mal, wo noch eindeutig von Kriegsgefangenen gesprochen wurde, wird gleichzeitig schon von Rüstungsproduktion gesprochen, wo die eingesetzt werden sollen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig, sondern es war auch vorher schon klar, dass sie in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden, auch als Kriegsgefangene. Aber nichtsdestotrotz sind die dann in die Kriegsgefangenschaft gekommen, als Militärinternierte mit diesem Sonderstatus, dem der erklärt wurde. Sie sollten besser behandelt werden, sind aber real von der deutschen Bevölkerung, von den deutschen Soldaten, von den Wachsoldaten, auch von der Kommandantur, also von der höheren Ebene, schlechter behandelt worden. Sie galten als Verräter, als Weichlinge, die nicht an der Front kämpfen konnten, die nicht weiterkämpfen wollten, galten dementsprechend als Verräter und sind eigentlich sehr schlecht behandelt worden. In St. Bostel, ein Punkt, den man vielleicht nennen kann für St. Bostel spezifisch, ist, dass die Offiziere, die dort waren, die italienischen Offiziere und dann mit Michele Montagano, wir können nachher vielleicht noch über ihn sprechen kurz, da war es so, dass denen formal zugestanden wurde, dass sie nach dem Kriegsvölkerrecht nicht arbeiten brauchen. Das ist auch so nach den Genfer Konventionen, dass Offiziere nicht arbeiten brauchen. Aber dort hat der Kommandant Voris versucht, die zum Arbeiten zu bringen. Das ist dann im Nachhinein als System Voris bezeichnet worden. Hat also versucht, mit diversen Schikanen, mit Lebensmittelreduzierung bis hin zum Entzug, mit Kulturentzug, mit allen möglichen Repressalien versucht, die zum Arbeiten zu bringen. Also da kann man sehen, dass sie natürlich schlechter behandelt wurden. Und ebenfalls, die haben sich eigentlich durch die Bank weg geweigert zu arbeiten. Und es gab dann oft auch noch verschärften Arrest in dem Arrestbunker, also in dem Kriegsgefangenenlager intern Gefängnis, also nochmal eine Stufe mehr, sind also dort untergebracht worden, dann auch unter schlechteren Bedingungen. Mhm. Ist aber auch ein wichtiger Erinnerungstopos bei den Italienern, dieses Nein gesagt. Das haben also alle. Also, oder in fast allen Publikationen taucht es auf, dieses Nein gesagt zu haben. Und euer Podcast heißt ja auch dementsprechend. Von daher ist es schon die Situation letztendlich schlecht in St. Bostel, wenn man so sagen will, obwohl sie formal besser sein sollte. Mhm. Es gibt ein schönes Bild von, schön in Anführungsstrichen, von Vittorio Vialli, einem italienischen Militärinternierten, der in St. Bostel war. Er hat eine Kamera mit hineingeschmuggelt und wir haben den unschätzbaren Umstand, dass wir 150 Fotos von ihm haben in unserem Bestand, der im Grunde den Alltag der italienischen Militärinternierten zeigt. Und der zeigt viele, viele Situationen, beispielsweise die Essensausgabe, beispielsweise die Unterbringung in den Baracken. Und man kann erkennen, wie schlecht die ist, wie mangelhaft die ist, wie ungenügend das ist. Und worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ein Foto von ihm, der zeigt, hat er ein Fußballspiel fotografiert. Also es war zulässig, dass Sport in Kriegsgefangenenlager gemacht werden konnte. Und es gab ein Spiel Italien gegen, ich meine, es war England, ich weiß nicht genau, kann es sein Frankreich, wo er, das sieht erstmal wie ein ganz normales Fußballspiel aus, aber beschreibt bis auf die Wachtürme Hintergrund, also man kann, wenn man es lesen kann, erkennen, dass es kein normales Fußballspiel ist, aber Vittorio Vialli beschreibt auf der Rückseite, dass die Italiener nur deswegen Fußball spielen konnten, weil sie zusätzliche Pakete bekommen haben, wo Nahrung drin ist, weil die sonst überhaupt nicht in der Lage gewesen wären, über Sport zu machen, weil die einfach so ausgemergelt und erschöpft waren. Soweit vielleicht zu den Bedingungen in St. Bostel.
Ja, und du hast ja Michele Montagano erwähnt und auch den Namen unseres Podcasts. Und tatsächlich ist ja auch ein Zitat von ihm sozusagen das namensgebend für unseren Podcast war.
Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, ist, du hast jetzt ja über die Situation vor allem der Offiziere in Sandbosteln, also im Kriegsgefangenenlager selbst gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal so ein kurzes Schlaglicht darauf werfen. Wie ist das für den Mannschaftsdienst gerade, also für die einfachen Soldaten gewesen in den Arbeitskommandos?
Die Mannschaft sind, zunächst muss man sagen, die sind auch erstmal in das Zweiglager Wietzendorf gebracht worden, von dort aber sofort in Arbeitskommandos. Das heißt, sie sind eigentlich die allerwenigsten, sind überhaupt im Wietzendorf geblieben und sofort überall flächendeckend Arbeitskommandos untergebracht worden. Die Bedingungen dort ebenfalls sehr schlecht. Es war lagerähnlich, also es waren Lager, Außenlager, wo die untergebracht waren. Wie die jetzt im Detail hier in Hamburg beispielsweise untergebracht, kann ich nicht sagen. Sicherlich könnt ihr aufgrund eurer bisherigen Arbeit mit dem Podcast dann mehr zu sagen, wie die untergebracht waren. Aber es waren einfach große Massenunterkünfte, wo die einem eingefärbt waren. Die Ernährung war nicht besonders gut. Von daher würde ich jetzt sagen, nicht, dass die irgendwie besonders besser untergebracht waren, sondern genauso schlimm, wenn nicht gar schlimmer. Denn da hatten die Offiziere immer noch ein bisschen den Vorteil, dass sie diesen Offizierstatus hatten. Den hatten die Mannschaftlichen gerade überhaupt nicht. Also die hatten überhaupt keinen Schutz, wenn man so will.
Ja, also ist ein Schlaglicht darauf, die Projektgruppe italienische Militärinternierte in Hamburg hat ein Tagebuch von einem ehemaligen Militärinternierten rausgegeben mit kleinem Kommentar und einer Einführung, Marino Ruger. Und sein Tagebuch ist eigentlich ganz stark davon geprägt, dass er ganz viel von Hunger und auch von Gedanken an Lebensmittel, an Essen berichtet. Und das prägt dieses Tagebuch eben ganz stark. Das ist das Hauptthema.
Ja. Ja. Das ist aber im Übrigen bei allen Kriegsgefangenen durch die Bank weg in Sandbosteln so. Also egal welche Nation, ob das nun die Briten sind, die relativ hochgestellt waren, ob das die Belgier, die Franzosen sind, die beschreiben schon, dass die Bedingungen unterschiedlich waren. Das kann man ganz deutlich merken. Aber alle beschreiben die schlechten Unterkünfte und die absolut minderwertige und schlechte und mangelhafte Nahrung. Also das ist wirklich durchgängig so, dass Hunger immer ein Leitthema war. Wir haben auch Fotos jetzt von dem Vittorio Verli, ich hatte ihn schon erwähnt, der zeigt, wie italienische Offiziere in dem kargen Boden in der Bosel versuchen, irgendwelche Wurzeln zu finden, um noch zusätzlich was zu essen bekommen, weil die einfach so ausgemergelt sind. Wir haben in der Tat auch bei archäologischen Ausgrabungen gefunden und das Pendant haben wir bei italienischen Fotos auch, so einen selbstgebastelten Ofen, wo die sich noch irgendwie zusätzlich ein bisschen Nahrung kochen. Also man sieht, die Mangelwirtschaft ist wirklich präsent und wie gesagt, bei diesem Ofen auch als Objekt auch wirklich materialisiert, die Mangelwirtschaft.
Ja, der September klang schon an. Jetzt diesen September hat sich die Verkündung des Waffenstillstands Italiens mit den Alliierten zum 80. Mal gejährt, also 8. September 1943. Es gab dazu auch so im norddeutschen Raum mehrere Veranstaltungen. Ihr als Gedenkstätte Lager Sandbosteln wart daran auch beteiligt. Genau, vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, was ist da passiert?
Ja, also zunächst einmal, du hattest schon die Projektgruppe Militärintendierte genannt.
Italienische Militärintendierte.
Genau, die in Hamburg, mit der wir durchaus zusammenarbeiten, also auch jetzt schon seit einiger Zeit und auch sehr gut zusammenarbeiten. Und im Grunde war das so eine Initiative schon am Anfang des Jahres, ob man nicht mit einem gemeinsamen Auftritt versucht, an diesem 80. Jahrestag, der ja doch wirklich bedeutend ist, irgendwas zu machen, zu entwickeln. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollten da eine Veranstaltung beisteuern und zu der zentralen Veranstaltung hier in Hamburg aufrufen, also eine kleine Gedenkveranstaltung. Darüber hinaus waren wir in der Tat mit einem Kollegen, war ich hier in in Hamburg bei der Veranstaltung, beim Hafenbauamt, Wasseramt.
HPA.
Hamburg Port Authority, stimmt. Ich war, vielleicht ist das auch symptomatisch für das Schicksal der italienischen Militärinternierten und für die Erinnerungskultur. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es doch relativ wenig Menschen dort waren, die dorthin kamen. Dafür, dass eigentlich, es waren Angehörige da, es hat jemand, doch glaube ich, ein durchaus höherer Vertreter der HPA dort gesprochen. Im Übrigen fand ich erstaunlich gut gesprochen. Also für den Anlass und für die Referentinnen und Referenten fand ich das Ganze dann doch ein bisschen dünn besucht, sage ich mal. Vielleicht kann man, da muss man auch dran arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, nach den ersten Versuchen jetzt 2023, dass vielleicht 2024 ein bisschen größer wird, auch dass vielleicht mehr mit teilnehmen. Denn zumindest meine Vorstellung in der Anfangszeit war, dass wir das ein bisschen größer machen. Weil es gibt immer nur die Möglichkeit Bergen-Belsen bzw. Wietzendorf, das ist die Stiftung der Niedersächsischen Gedenkstätten, die dort Bezüge hin hat, sei es andere Vertreterinnen und Vertreter, die sich ebenfalls in diesem Netzwerk bewegen, also Sandbosteln, Hamburg, ob man da nicht was zusammen machen könnte, dass man eine größere Präsenz und eine größere Öffentlichkeit schafft für die Geschichte der italienischen Militärinternierten, für das Schicksal der italienischen Militärinternierten.
Du hast ja gesagt, bei dieser Veranstaltung, es waren dann verschiedene Institutionen beteiligt, verschiedene Gruppen beteiligt, ja auch Angehörige aus Italien, sozusagen, die extra angereist sind.
Von Herrn Ruhr, der schon erwähnt wurde. Das Buch ist dort ja vorgestellt worden und da er war extra hier und das fand ich auch toll, er war vor in Sandbosteln vorher, im Rundgang gemacht. Das war wirklich schön.
Ja. Ich habe da so zwei Fragen zu. Also einmal sozusagen eine vorangestellte Frage, die jetzt vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen davon wegführt. Aber wir hatten sozusagen dieses Zitat von Michele Montagano schon erwähnt. Wir haben so ein bisschen an die Erinnerung an italienische Militärinternierte gesprochen. Und unseren Podcast begleitet eigentlich seit dem Moment, wo wir beschlossen haben, diesen Podcast zu machen oder den Namen auch für den Podcast gesucht haben, so ein bisschen die Frage, genau, also unser Ziel ist es ja sozusagen, wir möchten italienische Militärinternierte als vergessene Opfergruppe irgendwie ja, darstellen, bekannter machen, ne? Vielleicht auch in der Hoffnung, dass dann noch mehr Leute zu Gedenkfeiern kommen oder sich mit der Geschichte beschäftigen. Und gleichzeitig waren die italienischen Soldaten, die ja dann interniert worden sind, ja zuvor durchaus Verbündete der Wehrmacht gewesen, haben an Seite der Wehrmacht gekämpft, vielleicht waren einige auch an Kriegsverbrechen beteiligt. Und genau, das ist sozusagen ein Spannungsfeld, was uns begegnet ist, schon in der Überlegung. Es wurde auch von Hörerinnen und Hörern an uns herangetragen. So, und wir wollen das einfach nochmal, jetzt gar nicht final beantworten, aber sozusagen nochmal aufgreifen in dieser letzten Folge, wie mit diesem Spannungsfeld umgehen. Und genau, da wollte ich mich mal fragen, nochmal rück zu, wie arbeitet ihr in Sambostel? Begegnet euch das auch? Wie geht ihr damit um?
Also erstmal begegnen eher weniger. Ein, zwei Situationen werde ich dann erläutern. Aber vielleicht vorab, das ist bekannt, die ganze italienische Gesellschaft ist ja, wenn man so will, gespalten. Partisanen und dann gibt es die italienischen Militärinternierten. Und letztendlich bis in den 1980er Jahren war das gar kein Thema. Das heißt, die Emis haben gar nicht gesagt, oder die ehemaligen italienischen Militärinternierten haben gar nicht gesagt, dass sie Emis waren, weil das einfach so vom Status her nicht angesehen war. Und das stimmt, das waren faschistische Soldaten, sind es einfach. Sie haben als Verbündete auf nationalsozialistischer Seite gekämpft. Die haben gerade auch in der Sowjetunion mitgekämpft, in vielen anderen Schlachtfeldern, Griechenland und wo auch immer, und haben auch Kriegsverbrechen begangen. Muss man einfach so sehen, das ist so. Und ich kann verstehen, dass das ein sehr schwieriger Diskurs ist. Wie geht man damit um? Geht mir auch genauso. Und zumal bis heute die Geschichte eigentlich nicht wirklich, also jetzt nicht die Geschichte der italienischen Militärinternierten, aber die Geschichte der faschistischen Soldaten, der faschistischen italienischen Soldaten nicht aufgearbeitet ist. Und das ja auch in Italien vor allem nicht aufgearbeitet ist. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Ich meine, aktuell haben wir Neofaschisten in Italien Neofaschisten in der Regierung, die bei Gedenkveranstaltungen für die Partisanen einfach nicht teilnehmen. Der zweithöchste Repräsentant Italiens sagt relativ stolz und mit stolzer Brust, dass er Mussolini-Büsten zu Hause, wo sie stehen hat. Also es ist schon eine sehr absurde Situation, dass wir auf der einen Seite richtigerweise darüber diskutieren, wie gedenken wir, wie das Schicksal, dass wir das beleugnen, und auf der anderen Seite eine faschistische Regierung in Italien. Das ist schon ein sehr großer Zwiespalt. Ich habe natürlich in St. Bostel die Situation, bei uns waren sie de facto als Opfer. Also die waren als Kriegsgefangene bzw. italienische Militärinternierte in St. Bostel, und das ist der Ausgangspunkt. Damit arbeite ich erstmal. Und wir haben schon sehr früh angefangen, das Schicksal und die Geschichte der Emis mit aufzunehmen. Wir haben, 2012 gab es die Deutsch-Italienische Historikkommission, die ja empfohlen hat, dass am zentralen Ort in Berlin, in dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, eine große Dauerausstellung zur Geschichte der Emis erarbeitet werden soll, die dann 2016 eröffnet wurde. In St. Bostel war es so, dass wir schon 3 Jahre vorher einen kleinen Teil, aber durchaus einen Teil in unserer Ausstellung geöffnet haben zur Geschichte der italienischen Militärinternierte. Und ich glaube, das war bis dato noch nicht besonders häufig, dass es in Ausstellungen erwähnt wurde. Und das ist auch durchaus diskutiert worden von italienischen, von Angehörigen vor allen Dingen, dass wir das gemacht haben. Und das finde ich auch richtig, dass wir das darstellen. Wir stellen das durchaus auch ein bisschen ambivalent dar. Was wir darstellen, und das finde ich auch richtig, ist, dass sie dass sie letztendlich Nein gesagt haben. Ich finde, dieses Nein ist einfach das aller Ehren wert, das muss man stehen lassen. Das wäre fantastisch, wenn die deutschen Wehrmachtssoldaten irgendwann mal Nein gesagt hätten. Hat aber kein einziger. Die haben munter weitergekämpft bis zum Sieg der Alliierten. Also von daher finde ich das erstmal aller Ehren wert. Man kann darüber streiten, über den Anlass und dass sie sich als königstreu beschrieben haben. Kann man halt über alles diskutieren, und auch die Taten vorher sollten aufgearbeitet werden. Aber danach finde ich das durchaus legitim. Und wir hatten Michele Montagano schon beschrieben. Der hat das bei uns sehr schön beschrieben. Im Übrigen lebt er noch 102 Jahre mittlerweile. Er hat das sehr schön beschrieben, dass er sagt, er ist im Faschismus aufgewachsen. Das heißt, er ist komplett sozialisiert worden. Im italienischen Faschismus, das wisst ihr besser wie ich, 1922 schon an die Macht gekommen. Und er ist im Grunde sehr, sehr lange da drin groß geworden, sozialisiert, aufgewachsen und hat immer nur gelernt, Ja zu sagen. Zeit seines Lebens hat er gehorcht, hat er Ja gesagt. Und er sagt, dass er in St. Bostel das erste Mal Nein sagen gelernt hat. Das allererste Mal, und für ihn, so beschreibt er es, war das die Universität seines Lebens, das einfach gelernt hat, Nein zu sagen. Und er dann nachher ja auch durchaus in Amt und Würden war in den Selbstorganisierungen der italienischen Militärinternierten. Von daher finde ich das richtig, das darzustellen. Das heißt aber nicht, dass wir durchaus auch sagen, dass es faschistische Soldaten waren, dass es auf der Achsenseite gekämpft haben. Und die Massaker, die an ihnen begangen wurden, teilweise bei der Festnahme, bei der Entwaffnung, die sind einfach real. Wenn da 25.000 Menschen umgebracht werden, dann ist das einfach ein Massenmord, den man auch benennen muss. Und egal, was davor gewesen ist. Ja, so vielleicht einmal als Schlaglicht.
Du hast jetzt nochmal gesagt, was Michele Montagano sagen, dass du dich mit ihm darüber auseinandergesetzt hast, darüber gesprochen hast. Du hast auch andere Angehörige erwähnt, die dann vielleicht auch auf die Ausstellung reagiert haben oder diesen Teil in der Ausstellung, in dem es um die IMI geht. Hast du noch so ein, zwei Perspektiven im Kopf, was da diskutiert wurde?
Also erstmal ist eine sehr, sehr große Zustimmung, dass wir es erwähnen, dass es so ein Thema ist. Das wird durchaus wahrgenommen und wird auch gesehen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war, wir hatten Anfang 2019 bei uns eine Gedenkfahrt, sag ich mal, von italienischen Verbänden. Und das war nach meinem Wissen das erste Mal, dass die ANEI und die ANET, also das Verband.
Wenn ich da einmal kurz einhaken darf, ANEI steht für, das ist sozusagen der italienische Verband der ehemaligen, der Ex-Militärinternierten. Und ANET ist der Verband der ehemals Deportierten. Das ist quasi der Verband der
KZ-Zwangslagern waren.
Der ehemaligen KZ-Häftlinge. Genau, das wollte ich noch einmal kurz
einreichen. Hast du voll und ganz recht. Also die beiden waren bei uns nach meinem Wissen das erste Mal zusammen bei einer Gedenkreise. Und das ist schon sehr bemerkenswert, weil eigentlich sind das zwei Perspektiven, die sich natürlich doch sehr, sehr lange konträr gegenüberstanden. Nämlich die echten Häftlinge, sag ich mal, oder die politischen Häftlinge und auf der anderen Seite die Kriegsgefangenen. Das kennen wir vergleichbar, das kennt man aus Frankreich. Auch dort gibt es durchaus eine Konkurrenz zwischen den Kriegsgefangenen und den politischen Gefangenen. Aber eben in Italien, auch in Bonn, wie gesagt, ist dieser Ort genutzt worden, dorthin zu fahren, mit einer ganzen Schulklasse, die dabei war. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Wobei San Bostel dafür auch geeignet ist, denn einerseits waren bei uns italienische Militärinternierte, also in San Bostel waren italienische Militärinternierte, auf der anderen Seite aber auch in den von mir ganz am Anfang erwähnten KZ-Häftlingen, auch dort waren Italiener dabei, italienische KZ-Häftlinge. Das heißt, es gibt nur beide Perspektiven, von daher kann man das vielleicht wirklich als Ort nehmen, wo die wirklich zusammenkommen können und auch gemeinsam gedenken können an ihre Toten, sag ich mal, oder an die italienischen Toten. Von daher war das schon sehr gut, aber auf deine Frage zurück, ja, wir haben Kontakt, also es gibt einige Angehörige, die zu uns kommen, von Herrn Ruger ist das schon genannt worden, von auch anderen, die zu uns kommen, mit denen wir im Austausch sind. Das ist alles im Rahmen, also es gibt jetzt nicht eine intensivste Zusammenarbeit, das nicht. Da würde ich sagen, dass wir im Grunde mit der ANEI, mit der neuen Präsidentschaft, da schon relativ viel machen und auch im Gespräch sind und auch schauen, wie wir noch weitere Projekte entwickeln. Ich sag mal, vor langer Zeit schon mal so ein Jugendprojekt im Gespräch, ob man sowas machen könnte. Das ist ja nicht realisiert worden. Vielleicht können wir es jetzt nochmal wieder aufgreifen. Aber das ist in der Zukunft.
Mhm. Genau, ich finde das total interessant, dass du das am Ende nochmal erzählt hast, dass ANEI und ANET gemeinsam in San Bostel gewesen sind, weil das ja auch eigentlich historisch was widerspiegelt, ne? Dass der 8. September ja nicht nur der Tag ist, wo sozusagen unsere Geschichte, die der Militärinternierten beginnt, sondern der 8. September ist ja eben auch der Tag, wo Resistenz, wo Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Italien oder Nord- und Mittelitalien beginnt, die ja auch einen wichtigen Beitrag zur Befreiung Italiens geleistet hat. Genau, also du hast jetzt ja erzählt von Zusammenarbeit, die läuft. Gibt es denn aus dem Kreis von Angehörigen von den Verbänden für die Zukunft Vorstellungen, Vorschläge, wie man die Erinnerungskultur zu den Militärinternierten weiterentwickeln kann? Was kann da vielleicht noch passieren? Was kann in Gedenkstätten passieren? Was muss vielleicht auch außerhalb von Gedenkstätten passieren, international?
Also erstmal jetzt in dem Sinne Forderungen von Angehörigen als uns nicht herangetragen worden. Ich glaube, wenn man das in so einem gewissen Rahmen wie bei uns jetzt macht, dass das ein Bestandteil der Ausstellung ist, dass es nicht verschwiegen wird oder dass es erwähnt wird, vielleicht auch wirklich diese beiden Perspektiven, sowohl KZ-Häftlinge als auch Kriegsgefangene und andersrum auch die Geschichte der italienischen Soldaten mit aufnimmt, dann ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man das auf die Art und Weise in der Öffentlichkeit präsentiert. Und wenn das an mehreren Orten passieren würde, wäre es schon gut, wenn man zum Beispiel jetzt Wietzendorf anguckt, das war der Standort, wo ein Zweiglager von St. Bostel, das ist nun in der Lüneburger Heide, also relativ weit weg von uns. Das heißt, wir haben jetzt gar keinen, in dem Sinne, administrativen Einfluss drauf. Aber wenn dort mehr passieren würde, wäre es gut. Jetzt ist es einfach nur das ist wieder gebaut, da ist nichts zu sehen. Es gibt einen großen Friedhof, wo die sowjetischen Kriegsgefangenen ruhen, die dort gestorben sind. Wenn man dort was machen könnte, wenn man mehr publizieren könnte, zu Biografien. Ich finde jetzt die von Marino Ruca, finde ich wunderbar, dieses kleine Heftchen, das ist ein schönes kleines Format, was man nehmen könnte. Sowas kann man durchaus öfters machen, auch von Michele Montaga, da könnte man gucken, ob man da noch was machen könnte. Wenn man auf die Art und Weise es noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringt, würde ich schön finden. Ansonsten gibt es ja durchaus Versuche. Im letzten Monat, im Oktober, November, waren bei uns ein Kamerateam von RAI, also vom italienischen Fernsehen, die einen Bericht gedreht haben oder eine kurze Sequenz gedreht haben über die Geschichte von Giovanni Ureschi. Einige der Älteren kennen ihn vielleicht als Autor von Don Camillo und Peppone, der ebenfalls in Don Bosco interniert war. Und da haben die im Grunde am historischen Ort ein bisschen was gedreht. Also das heißt, es wird immer mehr, oder ich habe den Eindruck, dass es durchaus präsenter wird. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt jetzt in Italien selbst. Das müssen wir mal schauen mit der aktuellen Regierung, was da passiert, was da möglich ist. Muss mal schauen, aber hier in Deutschland, glaube ich, wenn wir so weitermachen und das ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht mehr zu den nächsten Veranstaltungen kommen, dann hat es auch eine Präsenz. Und das andere ist, man kann natürlich immer noch mal fordern, diese Entschädigung, die bisher dazu überhaupt kein Thema ist bei den italienischen Militärinternierten, inwieweit man da noch mal irgendwie versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Zugegebenermaßen ist es jetzt aktuell aufgrund der Haushaltslage, glaube ich, ein Thema, wo man nicht gerade offene Türen einläuft, also vorher auch schon nicht, aber jetzt nochmal weniger. Aber es wäre natürlich schon nochmal eine Anerkennung auch, nein, die haben hier Zwangsarbeit geleistet, die haben hier viel gearbeitet, ja nicht nur in der Rüstungsindustrie, sondern auch in anderen Wirtschaftszweigen. Letztendlich zu der Zeit, wie die hier waren, war das eine der letzten Arbeitsressourcen, die das Deutsche Reich herangezogen hat für alles Mögliche. Von daher ist die Frage, das wäre nochmal eine Forderung, die man erheben könnte. Und ich weiß zumindest, dass hier in Hamburg die Projektgruppe durchaus das immer auch als Thema hat, dass diese Zwangsarbeit oder die Entschädigung der italienischen Militärinternierten wichtig ist und auch mit auf die Agenda gesetzt werden sollten. Und ich finde es toll, wie das hier in Hamburg passiert, dass wirklich die historischen Orte, also sprich die Orte der ehemaligen Lagerstandorte, dass die zunehmend memoriert werden. Also ob das nun in der Schilleroper ist, da passiert eher weniger. Aber jetzt im Dessauer Ufer oder in anderen Bereichen, das finde ich schon sehr gut, was da passiert. Vielleicht so.
Ja, vielen Dank. Ja, du hast ja schon darauf aufmerksam gemacht, ne? Es wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr wieder Gedenkveranstaltungen geben. Auch einige Themen, die du angerissen hast, sind ja auch in unserem Podcast schon mal behandelt worden. Auch das Thema Entschädigung zum Beispiel. Also auch da kann man nochmal nachhören. Ja, du hast ja auch beschrieben, die Gedenkstätte Lager St. Bostel als auch ein Ort, wo man sich sowohl in der Ausstellung informieren kann, auch nochmal über italienische Militärinternierte in St. Bostel. Es gibt dort Biografien, mit denen man sich beschäftigen kann. Also die Gedenkstätte ist jetzt auf sozusagen von den Orten, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben, die am weitesten entfernt ist von Hamburg Stadtzentrum, aber ein Besuch lohnt sich.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Ja, schön, dass ich bei euch sein durfte.
Ja, das war das Gespräch mit Andreas Ehresmann, in dem wir, denke ich, viele Fragen aufgreifen konnten, die auch viele Zuhörerinnen in der Vergangenheit beschäftigt haben, uns auch viel beschäftigt haben. Das Gespräch macht, denke ich, auch deutlich, dass noch viel zu tun ist, um auch die italienischen Militärinternierten mehr an das Bewusstsein zu holen. Ein Hinweis noch, das erwähnte Tagebuch von Marino Ruga, das die Projektgruppe italienische Militärinternierte letztes Jahr herausgegeben hat, findet man auch online. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.
Ja, also wir kommen wirklich zum Ende der letzten Folge unseres Podcasts. Wir haben auf jeden Fall zu danken. Wir danken auf jeden Fall unseren GesprächspartnerInnen, die sich mit uns getroffen haben für den Podcast. Genau, Menschen, die in Erinnerungskultur irgendwie sich engagieren, AktivistInnen, ExpertInnen, die sich sagen, für dieses Projekt beteiligt haben. Genau, Dank an der Stelle natürlich auch der Landeszentrale für politische Bildung für die Förderung dieses Podcasts. Wir haben den ja damals in der Pandemie gestartet mit auch der Idee, dass Menschen auch genau für sich irgendwie diese Orte angucken können, sich Geschichten dazu anhören können und haben dann diese Förderung von der Landeszentrale bekommen, um das auch tatsächlich umzusetzen. Wir danken ganz besonders dem eben schon von Jonas erwähnten Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auch immer wieder Fragen geschickt haben oder Rückmeldungen und Feedback gegeben haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit nicht nur Jonas und mich, sondern auch die anderen, die ihr in den letzten Folgen gehört habt, also Thomas, Niki, Lisa und Jon, im Namen von uns allen. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass der Podcast auch noch weiter genutzt wird. Es gibt ja auf unserer Website auch die Karte, wo die verschiedenen Orte sozusagen mal angezeigt sind, um die es jeweils in der Folge geht.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.
Das war unser Podcast, Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Yannick. Vielen Dank.